Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Ölheizung austauschen, Fenster erneuern, Wände und Dach dämmen. Wer vermietet, der konnte die Kosten bereits in großem Stil steuermindernd geltend machen. Nur eingeschränkt galt das bislang für diejenigen, die im selbstgenutzten Eigenheim investierten. Das hat sich im Jahr 2020 zugunsten der Eigenheimbesitzer geändert. Und wer dämmt, wer eine neue Heizung einbauen will, der kann Investitionszuschüsse beantragen, günstige Kredite bekommen und durchrechnen kann sich lohnen. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung wird nämlich Kohle, Öl und Gas verteuern. Der CO2-Preis, also so eine Art Aufschlag, wird Anfang 2021 25 Euro pro Tonne für jeweils Kohle, Öl, Heizöl und Gas betragen. Und für Verkehr und Gebäude wird das Ganze bis zum Jahr 2025 stufenweise auf 55 Euro steigen. Das heißt, bedeutet, der Liter Heizöl wird unabhängig von den Schwankungen auf den Märkten ab 2021 8 Cent teurer und 2026 kann man dann sich denken, werden es so um die 16 Cent sein. Wo gibt es welche Förderung? Was macht bei einem bestehenden Gebäude Sinn, was nicht? Neubau ist meistens ein bisschen leichter zu planen. Welche Heizungsformen sind zukunftsfähig? Soll man jetzt investieren oder auf das geplante Gebäudeenergiegesetz, das GEG, warten? Und die Gäste, die ihre Fragen beantworten, sind Manuela Mohr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Frankfurt zu mir gekommen nach Köln und Rudolf Klappe, Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen Ihnen beiden hier im Studio in Köln.
Guten Morgen.
Morgen.
Und von Berlin zugeschaltet ist Alrun Jappe von Finanztest und Wiebke Lübben von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Ebenfalls guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen nach Köln.
Guten Morgen nach Köln.
Ja, und ich habe schon gesagt, wer sein Haus energetisch sanieren will, der erhält dafür Zuschüsse vom Staat, von Ländern, von den Kommunen. Aber wie und für was genau, das ist für viele Sanierungswillige zu Beginn ein echtes Buch mit 7 Siegeln. Und meine Kollegin Julia Weigelt hat sich in das Dickicht des Förderdschungels begeben und sie bringt jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
So schön die große Fördervielfalt für Bauverantwortliche ist, so verwirrend ist sie auch. Für manche sogar so sehr, dass sie gleich ganz darauf verzichten und ihre Investitionen lieber nur steuerlich absetzen. Dann zieht das Finanzamt bis zu 20% von der Steuerschuld ab. Dieser Steuererlass wird über 3 Jahre verteilt. Er hat allerdings eine Obergrenze, und zwar von 40.000 Euro pro Wohneinheit. Und der Fiskus stellt Bedingungen. Der Eigentümer muss selber im sanierten Haus wohnen. Es muss älter als 10 Jahre sein und es dürfen zuvor keine anderen Steuerermäßigungen genutzt worden sein. Wer sich hingegen für Zuschüsse oder Kredite zu einer energetischen Sanierung entscheidet, muss die unbedingt vor dem Beginn der Bauarbeiten beantragen. Dafür gibt es 2 Hauptansprechpartner: die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Die KfW unterstützt sowohl Einzelmaßnahmen wie neue Fenster als auch die Sanierung des gesamten Hauses. Und zwar je nach Energieeinsparleistung in Form eines Zuschusses von bis zu 40% der Investitionen, maximal aber 48.000 Euro. Oder als Kredit von bis zu 120.000 Euro. Bonus hier, ein Tilgungszuschuss von bis zu 40%. Zuschüsse verteilt auch das BAFA. Das ist für alle zuständig, die ihre Heizung sanieren wollen. Die Fördersummen richten sich wieder danach, wie klimafreundlich das neue Heizsystem ist. Der Höchstzuschuss liegt bei 22.500 Euro. Vor der Entscheidung, ob Heizung, Fenster oder gleich das ganze Haus saniert werden soll, empfiehlt sich eine unabhängige Energieberatung. Die erhalten Bauverantwortliche bei der Verbraucherzentrale. Aber auch selbstständige Energieberater machen oft eine gute Arbeit. Ein Qualitätskriterium kann dabei sein, ob die Beratenden mit staatlichen Organisationen zusammenarbeiten. Für Seriosität spricht auch, wenn eine Beratungsfirma Systeme, aber nicht bestimmte Firmen empfiehlt. Mit dem Experten macht man zu Beginn am besten einen Rundgang durchs Haus, damit er sich die Lage direkt vor Ort anschauen kann. Denn jedes Haus ist anders. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, was Bauverantwortliche mit wenig Aufwand als erstes sanieren sollten. Neue Fenster etwa müssen zusammen mit den Wänden betrachtet werden und auch das Dach zu dämmen ist nicht so einfach. Schließlich soll es im Sommer auch nicht zum Wärmestau kommen. Bei Wanddämmungen wiederum muss die Bodenfeuchte beachtet werden. Außer den Bundesprogrammen von KfW und BAFA gibt es auch verschiedene Landesprogramme. Wer sich darüber einen ersten Überblick verschaffen will, dem sei der Online-Fördermittelcheck der Energieberatung CO2 Online empfohlen.
Das war Julia Weigelt, die zusammenfasste, wie die Situation im Förderbereich im Allgemeinen aussieht. Und von CO2 Online ist Wiebke Lübben bei uns. Frau Lübben, bevor wir auf die Details der Förderung eingehen, weniger CO2 im Gebäudebereich. Warum ist das wichtig?
Ja, das letzte Jahr hat es gezeigt, da gab es viele Diskussionen. Der Gebäudebereich in Deutschland ist neben der Mobilität da, wo Endverbraucher, Privathaushalte am meisten CO2 ausstoßen. Und inzwischen wissen es alle, zu viel CO2 ist schlecht fürs Klima. Und deswegen wäre es besser, wenn wir CO2 vermeiden, wo es nur geht, unter anderem im Gebäudebereich.
Manuela Mohr, Sie kommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Geben Sie ein paar ganz konkrete Beispiele bitte, wo Ihre Anstalt, die KfW, die Sanierung, die Dämmung fördert.
Ja, die KfW fördert im Gebäudebereich grundsätzlich erstmal auch den Erwerb und den Bau von selbstgenutztem Wohneigentum und darüber hinaus natürlich auch die Sanierung von Bestandsimmobilien. Außerdem auch im Bereich Barrierereduzierung im Programm Altersgerecht umbauen mit Hinblick eben auf Barrierereduzierung und Modernisierung von Gebäuden. Aber der Schwerpunkt liegt sicherlich im Bereich Bestandsimmobilien und da eben ja beim Sanieren.
Ne? Und sagen Sie ganz kurz, was ist der Unterschied? Das sind zwei verschiedene Programme, wenn ich ein Gebäude saniere oder wenn ich es modernisiere?
Also beim Modernisieren, ja, da ist nicht der Blick auf der Energieeffizienz von Gebäuden, sondern in unserem Fall im Programm Altersgerecht umbauen, eben auf der Barrierereduzierung. Und beim Sanieren, da geht es eben in erster Linie um die Energieeffizienz in Bestandsimmobilien beziehungsweise natürlich auch im Neubaubereich.
Genau, und die kann ich eben erreichen oder optimieren, indem ich bei Fenstern, beim Dach, bei den Wänden oder eben bei der Heizung ansetze. Rudolf Klapper von der Energieberatung Nordrhein-Westfalen. Was sind denn die wichtigsten Gesetze beim Thema energetisch Sanieren, die man so im Hinterkopf immer mal haben muss?
Im Zentrum steht eigentlich die Energieeinsparverordnung. Da ist zum einen für alles, was neu gebaut wird, geregelt, welchen Dämmstandard und welche Energieeffizienz vorliegen muss. Aber da gibt es auch einige und die zentralen wichtigen Regelungen, wenn man ein Bestandsgebäude saniert. Ich denke mal, im Laufe der Sendung werden wir da im Detail noch drauf eingehen.
Erneuerbare Energien, Wärmegesetz, auch wichtig?
Wichtig im Neubau, tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung, erneuerbare Energien einzubinden.
Für aber den Wärmebereich, ne?
Im Wärmebereich, aber im Gebäudebestand zunächst mal keine gesetzliche Verpflichtung, ja.
Mhm. Alrun Jappe, Sie haben für die Zeitschrift Finanztest mal zusammengefasst in einem breiteren Artikel, was es an öffentlicher Förderung gibt. Da ist ja vieles aktualisiert worden seit Januar 2020. Wo ist die Förderung denn aus Ihrer Sicht im Augenblick besonders attraktiv?
Na, besonders attraktiv ist sie schon bei der KfW, weil da es halt besonders hohe Zuschüsse gibt für besonders energiesparende Maßnahmen. Aber es hängt natürlich immer davon ab, was man machen möchte, denn die KfW fördert eben nicht mehr die Erneuerung der Heizung, sondern das läuft jetzt vorrangig über das BAFA.
Also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Genau.
Und was sagen Sie im Bereich Heizung? Haben sich da die Förderbedingungen sehr verbessert?
Ja, auf jeden Fall. Also bislang war die Förderung von der BAFA sehr kompliziert und war immer nur anteilsmäßig. Und jetzt gibt es halt feste Zuschüsse, eben bis zu 45% der Kosten, wenn ich eine alte Ölheizung austausche. Das ist diese Austauschprämie, von der die Bundesregierung dann auch gesprochen hat.
Auf die Details der Ölheizung oder wann sie auch gefördert wird, kommen wir auf jeden Fall noch. Meine Frage in die Runde wäre jetzt erstmal, das ist ja eine komplexe Angelegenheit, so eine energetische Sanierung. Mir hat meine Architektin gesagt, also die Logik wäre doch erst zu dämmen und dann die Heizung auszutauschen. Denn es macht ja auch erstmal Sinn, einen warmen Pullover anzuziehen, wenn einem kalt ist. Herr Klapper,
ja.
Bewerten Sie das von der Reihenfolge her?
Ja, finde ich klasse. Also grundsätzlich würde ich das auch immer befürworten. Nur stellen wir halt fest, die Bereitschaft, die relativ große Investition in eine Außenwanddämmung oder Dachdämmung zu machen, ist nicht so groß wie eine Heizung auszutauschen. Und ich will das auch gar nicht verteufeln. In vielen Fällen ist das auch eine sinnvolle Maßnahme, zumal jetzt mal Beispiel, bei einer Außenwanddämmung ist ja erstmal nichts kaputt an den Wänden und da fehlt manchmal ein bisschen der Anlass. Während eine Heizung hat eine Lebensdauer von 15, 20 Jahren, da geht schon mal was kaputt und wenn der Gesetzgeber auch noch Förderanreize schafft, dann ist man bereit, da eher was zu tun. Aber wirklich nochmal abschließend, grundsätzlich den Wärmebedarf zu senken und mit sehr viel weniger Energiebedarf dann auch noch eine vernünftige Heizung im Nachgang einzubauen, halte ich für den richtigen Weg, prinzipiell, ja.
Ja, aber jetzt kann man aber auch bei der Heizung möglicherweise alles Mögliche tun, Frau Lübben.
Das stimmt. Also grundsätzlich möchte ich zu der Frage vorher nochmal sagen, ja. Also wir von CO2-Online empfehlen, das klang am Anfang schon mal an, auf jeden Fall einen Energieberater, eine Energieberaterin mit an Bord zu holen und es gibt ja eine Möglichkeit, weil Sie gerade auch von der Finanzierung gesprochen haben, man muss ja nicht gleich mit dem ganzen Budget, was man hat, da jetzt rangehen. Man kann auch so etwas erarbeiten, das heißt individueller Sanierungsfahrplan, der wird auch vom BAFA gefördert. Und das heißt, man setzt sich mit einem Energieberater an den Tisch und der schlägt dann Maßnahmen vor, die für das Haus sinnvoll wären, vermutlich in der Reihenfolge erst die Gebäudehülle, also Dämmung, und sich dann an die Heizungsanlage zu wagen. Und man muss das nicht alles auf einmal machen. Man kann auch überlegen, wie passt das zu meinem Budget, über was für einen Zeitraum kann ich das strecken und das dann nach und nach abarbeiten. Und dann passt das zum Budget und dann hat man auch eine Gewissheit, was das am Ende bringt, weil eben alles zusammenpasst. Und bei Heizung, ja, das ist ein weites Feld. Das sollte man auch auf jeden Fall individuell mit dem Energieberater dann besprechen. Da gibt es viele Möglichkeiten, eine Heizung so zu gestalten, dass sie modern ist, dass sie energieeffizient ist und ja, dass dort auch erneuerbare Energien einbezogen werden können.
Wenn ich mich jetzt eben dann erstmal für Einzelmaßnahmen entscheide, zum Beispiel wird immer gesagt, Dämmen der oberen Geschossdecke, also der obersten Geschossdecke oder des Dachs, das ist so auf jeden Fall schon mal was sehr Effizientes, ist auch preislich zum Teil ganz gut zu stemmen. Werden solche Einzelmaßnahmen gefördert? Frage an Frau Jappe und an Frau Mohr.
Ja, also Einzelmaßnahmen in diesem Bereich werden von der KfW auch gefördert. Mhm. Also alles, was die Gebäudehülle angeht, ob das obere Geschossdecke ist, Kellerdecke, Fenster, Dach, das wird auf jeden Fall gefördert.
Wie wird das gefördert?
Als Einzelmaßnahme im Kreditbereich.
Also es ist ein zinsgünstiger Kredit?
Ist ein zinsgünstiger Kredit, ja. Mit einem Volumen von maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit. Und auch wer das nicht möchte, also wer keine Kreditfinanzierung haben möchte, der kann auch auf den Investitionszuschuss zurückgreifen. Und da gibt es einen Zuschuss in Höhe von 20% bei Einzelmaßnahmen.
Okay, denn in der Vergangenheit musste man ja häufig irgendwie sehr umfassend sanieren, um überhaupt in den Genuss von Zuschüssen zu kommen.
Also Einzelmaßnahmen hat die KfW schon immer bezuschusst, eben in etwas geringerer Höhe. Wir haben ja die Zuschüsse angepasst bzw. erhöht im Januar 2020. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass wir sowohl bei Einzelmaßnahmen als auch bei einer Effizienzhausfinanzierung, also einer Komplettfinanzierung für das Gebäude immer obligatorisch einen Energieberater mit im Boot haben müssen, ja, weil das eine gewisse Qualitätssicherung auch voraussetzt und wir dadurch eben gewährleisten, dass die technischen Mindestanforderungen auch so umgesetzt werden.
Ist der Energieberater kostspielig, also teuer jetzt oder muss er teuer sein?
Sie gucken mich an,
ist das an mich die Frage? Ich spreche auch die Berliner an, die uns nicht sehen.
Ja, vielleicht sage ich da jetzt auch noch mal was dazu, weil bisher das nicht so angeklungen ist. Klar, die Verbraucherzentralen, die machen eine gute erste Energieberatung. Der individuelle Sanierungsfahrplan, von dem Frau Lübben gesprochen hat, das machen die Energieexperten sozusagen, die eben auch benötigt werden für die KfW-Förderung. Und die sind schon teurer, aber da gibt es eben jetzt auch neu, eben auch einen sehr hohen Zuschuss. Bis 80% der Kosten werden eben auch da übernommen, und zwar wieder vom BAFA. Und das ist eigentlich auch relativ unkompliziert, denn man kann sich online den Energieeffizienzexperten suchen und der beantragt auch diesen Zuschuss. Und für den Verbraucher bleiben nur ein paar hundert Euro höchstens, die er dann selber bezahlen muss davon.
Dann geben Sie uns doch mal Preisbeispiele. Also die Herr Klapper, wie teuer ist es, wenn ich bei Ihnen jetzt um eine Beratung bei der Verbraucherzentrale NRW bitte? Sie kommen dann zu mir nach Haus und gucken sich das Haus an, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir kommen zu Ihnen nach Hause, aber ich wollte das doch noch mal ein bisschen ergänzen. Im KfW-Programm, wenn ich eine Einzelmaßnahme durchführe, dann brauche ich einen sogenannten Sachverständigen. Der macht eigentlich streng genommen keine Energieberatung, sondern der begleitet die Umsetzung der Fördermaßnahme. Der bestätigt also gegenüber der KfW, dass die Sachen so beantragt und ausgeführt werden, wie sie in den KfW-Statuten steht. Eine Energieberatung soll ja eigentlich was anderes tun. Die soll ja den Menschen eine Orientierung geben bei den Vielfalt von Informationen, denen sie ausgesetzt sind. Was ist denn das Richtige? Das machen wir als Verbraucherzentrale für kleines Geld, 60 Euro hier in Nordrhein-Westfalen, als Initialberatung. Wir kommen nach Hause zu den Verbrauchern und geben ein erstes Konzept ab. Das machen die bereits beschriebenen BAFA-Vor-Ort-Berater für einen höheren Kurs. Korrigieren Sie mich, ich glaube, im Augenblick gibt es beim BAFA für ein- und zwei Familienhäuser ca. 1.500 Euro anrechenbare Kosten. Davon kriegt man 80% ersetzt. Aber vielleicht kommen wir nachher im Laufe der Runde noch mal im Detail dazu.
Also ich würde auch sozusagen, Frau Lübben? Es gab gerade eine Studie, wonach eine Energieberatung durchschnittlich 750 Euro kostet. Das war von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Aber dann doch sehr viel einspart. Also das sind 7.500 Kilowattstunden im Jahr eingespart werden können. Also das ist jetzt im Bereich Ein- und Zweifamilienhäuser.
Ja. Gibt es was jetzt in mal grobe Richtung im Bereich Dämmen, wo man jetzt heute weiß, wenn ich das mache, das ist eigentlich nicht besonders zukunftsorientiert, weil so ein bisschen verändern sich ja auch Anforderungen und Materialien etc.?
Also nicht zukunftsorientiert, wenn ich da einen Satz zu sagen darf, ist, wenn man ein Dach saniert und vergisst, die Dachüberstände in dem Zuge so weit zu verlängern, dass ich im nächsten Zuge eine Außenwanddämmung aufbringen kann. Also das finde ich immer höchst traurig, wenn uns das begegnet. Also, und das spricht auch wieder für diese Tendenzen, Energieberater einbinden vorher, der ein bisschen einen Blick hat und ein Konzept macht.
Nochmal die Frage, wie finde ich einen guten Energieberater? Denn es ist ja auch das Risiko, da kommt jemand, der ist vielleicht ganz toll, aber der macht ein Riesenkonzept und ich weiß, dass es finanziell eigentlich nicht stemmen kann. Also wer ist da angepasst an meine Bedürfnisse? Wer ist anerkannt? Woher weiß ich auch, dass der fachlich gut ist?
Also es gibt ja bei der DENA, das ist jetzt noch ein weiteres Institut, was mit ins Spiel kommt,
die Deutsche Energieagentur,
genau. Und die DENA pflegt und hat eine sogenannte Energieeffizienzexpertenliste. Und in diese Liste tragen sich zertifizierte Energieberater, Bauingenieure, Architekten ein, die eben für diese, für zum Beispiel die KfW-Effizienzhäuser sich listen lassen und dafür auch qualifiziert sind. Und das hatte ich eben schon angesprochen, um diese Qualitätssicherung zu gewährleisten, müssen eben diese Experten sich weiterbilden. Es gibt sogenannte Fortbildungspunkte, die angerechnet werden in diese Expertenliste und das findet man eben, wie gesagt, bei der DENA.
Ich glaube, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, gibt es, glaube ich, auch so eine Liste, richtig? Wird genickt?
Ja, BAFA verwaltet die vor Ort Energieberater. Das ist eine Form der Energieberatung. Ich weiß nicht, ich hätte drei Sätze zu sagen, aber ich will Sie jetzt auch nicht unterbrechen.
Sagen Sie, Sie setzen ganz schnell, weil die Nachrichten gleich kommen.
Alles klar. Ich wollte nur sagen, Suche nach einem Energieberater, grundsätzlich erste Frage muss sein, was habe ich denn vor? Wenn ich eine einzelne Maßnahme vorhabe, suche ich mir unter Umständen jemand anders, als wenn ich ein Effizienzhaus, also das gesamte Gebäude, energetisch sanieren will. Stichwort BAFA ist immer, die beschäftigen sich mit dem ganzen Haus, eine sehr ausführliche Beratung. Und zum Beispiel hier Verbraucherzentrale, wir machen eine Initialberatung, wir gehen konkret, auch wenn ganz wenig gemacht werden soll, erstmal auf das ein, was gemacht werden soll, so als Grundsatzkriterium.
Der Marktplatz heute mit Jule Reimer und dem Thema Heizung, Wände, Fenster. Mit dem neuen Klimapaket fördert die Bundesregierung, fördern auch die Bundesländer und die Kommunen das Energiesparen bei Gebäuden. Und was es da im Angebot gibt, das besprechen wir heute mit folgenden Gästen. Wiebke Lübben von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online, Jappe von Finanztest, Rudolf Klapper, Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Manuela Mohr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW in Frankfurt. Und ich bin verbunden mit Herrn Goretz, der aus Hamburg anruft. Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag an die Runde. Ich hatte angerufen, weil ich ein bisschen Erfahrung mit diesen Antragsverfahren und den Abrechnungsprozessen bei energetischen Modernisierungen und Zuschüssen habe und die Erfahrung gemacht habe, dass die Verfahren teilweise für einen Laien oder eine Laien sehr kompliziert und fast undurchschaubar sind und auch die Abrechnung ziemlich schwierig und zeitaufwendig.
Das war jetzt ein Verfahren, wo Sie über Ihre Hausbank einen Kredit beantragt hatten? Oder wie mussten wir uns
genau
das vorstellen?
Wo über die Bank ein Kredit beantragt wurde, in diesem Falle für ein Projekt, mit dem ich beruflich in Kontakt bin. Und dort werden zum Beispiel auch KfW-Fördermittel in Anspruch genommen. In Hamburg werden diese über die Investitions- und Förderbank Hamburg abgerechnet. Und das heißt, man hat sogar noch eine zwischengeschaltete Bank. Und die Abrechnungen sind dann doch, wie gesagt, sehr zeitaufwendig. Für kleinere Zuschüsse lohnt es sich nahezu nicht, wenn ich meine Arbeitszeit gegenrechne.
Ja, vielen Dank, Herr Goretz. Wir geben das jetzt mal in die Runde. Jetzt haben wir jemanden, der offenbar professionell damit zu tun hat, der schon sagt, es ist kompliziert. Wie ist das mit den Antragsverfahren bei der KfW aus der Sicht der anderen? Fragen wir erstmal und nachher sagt Frau Mohr von der KfW was dazu.
Von Finanztest können wir sagen, also wir fragen ja regelmäßig auch die Banken nach, vermitteln sie KfW-Kredite, ja oder nein? Da kommt ohnehin schon von vielen die Antwort, wenn es sich um kleinere Summen handelt und das nicht ohnehin von uns ein Kunde ist, dann tun wir uns schwer damit. Wir haben dann regelmäßig veröffentlichen wir Listen mit den Banken, die es trotzdem auch mit kleineren Summen die Kredite vergeben an Hausbesitzer. Und auch da kriegen wir immer wieder Feedback von den Lesern, dass das auch nicht immer so funktioniert. Also wir können diese Erfahrungen da durchaus teilen.
Ja, gibt es einen Tipp, wie man vorgehen kann, Herr Klapper, auch nochmal?
Also mein Gedanke ist, bei ein- und zwei Familienhäuser und für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es immer die Variante, bei der KfW einen Zuschuss zu nehmen, ist mit Sicherheit oder möglicherweise unbürokratischer. Gleichzeitig viele dieser Hürden, was den fachlichen Teil der Kreditabwicklung angeht, macht ja der Sachverständige, der bei der KfW wirklich zwingend vorgeschrieben ist. Das ist der große Vorteil von dem Nachteil, dass man zusätzlich noch jemand mit einbinden muss. Also Zuschussvariante
als
in vielen Fällen eine Alternative.
Ja. Damit bedanken wir uns bei Herrn Goretz und gehen weiter zu Bernd Lacquer. Der fragt in die Diskussionsrunde, werden energetische Sanierungen wie beispielsweise Obergeschossdeckendämmung, die neben Material in Eigenleistung durchgeführt werden, ebenfalls bezuschusst? Also wir haben Eigenleistung und Materialkauf. Da wird der Materialkauf bezuschusst?
Ja, der Materialkauf, den können wir mit reinnehmen, aber eben die Eigenleistung nicht. Ne? Also
man kann sich selber keinen Honorar ausgeben.
Nee, das kann man nicht. Also wenn jemand bei einer kleinen Maßnahme, gibt es ja viele Menschen, die handwerklich begabt sind und die dann sich das Material auch irgendwie günstiger besorgen können. Das ist durchaus möglich, aber Eigenleistungen an sich werden eben nicht gefördert. Ne? Also wir wollen schon auch die Unternehmen, die im Handwerksbereich tätig sind, natürlich auch mit fördern. Auch da hat die KfW natürlich einen Blick auf den Mittelstand, der auch mit ins Boot kommt in diesem ganzen, in dieser ganzen Förderung.
Mhm. Wir haben eben schon länger über die Energieberatung gesprochen, die am Anfang stehen sollte, auf jeden Fall, entweder in der einfachen Form über die Verbraucherzentrale. Da hat man schon mal auf jeden Fall eine gute Orientierung und kann dann weiter in Details gehen. Ist vielleicht, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen sicherer, wenn man dann noch mit einem anderen Energieberater redet. Wenn jetzt dabei herauskommt, die Heizung sollte komplett modernisiert werden, dafür gibt es jetzt auch, insbesondere wenn es um alte Ölheizungen geht, seit Anfang des Jahres eine besondere Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt. Und Julia Weigelt informiert Sie jetzt mal über die Antragstellung.
Bis zu 45% der Investitionskosten gibt das BAFA zu einer neuen, klimafreundlicheren Heizung dazu, wenn man bei der Antragstellung alles richtig macht. Holger Beutel, Abteilungsleiter für Energiethemen beim BAFA, erklärt den zeitlichen Ablauf. Zuerst muss der Antragsteller Kostenvoranschläge einholen, die zusammen mit dem Antrag eingereicht werden müssen.
Bevor Sie irgendeinen Betrieb mit der Maßnahme beauftragen, stellen Sie den Antrag beim BAFA und das online auf unserer Homepage. Dann erhalten Sie eine Eingangsbestätigung und dann können Sie mit der Maßnahme beginnen. Sie müssen nicht auf unseren Förderbescheid warten.
Der kommt dann per Post, sagt Beutel.
Dann haben Sie 12 Monate Zeit, die Anlage aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Und am Ende müssen Unterlagen eingereicht werden, nämlich eine Verwendungsnachweiserklärung, eine Fachunternehmererklärung und die Rechnungen. Und dann erfolgt erst die Auszahlung.
Detaillierte Förderwegweiser zu jedem einzelnen Programm gibt es auf der BAFA-Homepage. Reine Gasheizungen werden nicht mehr gefördert, aber sogenannte Gashybridheizungen, die jetzt oder auch später in Kombination mit erneuerbaren Energien funktionieren. Bei den Hamburger Energielotsen berät Andrea Grimm in Sachen Heizung. Die Energielotsen sind ein spezielles, kostenloses Angebot der Hansestadt. Das Projekt wird von Bund und Land gefördert. Es ist eine Kooperation zwischen Handels- und Handwerkskammer sowie der Verbraucherzentrale. Grimm sieht solche Hybridgasheizungen kritisch.
Was mich jetzt ja auch wundert ist, dass BAFA fördert ja auch Gashybridheizungen, also eine neue Gasheizung mit Solaranlage. Eigentlich wollen wir ja ganz weg vom CO2. Deswegen ist es nach wie vor erstaunlich, dass es da auch eine 30-prozentige Förderung gibt oder 40% bei Austausch einer Ölheizung. So viel bringt letztlich eine Solarthermieanlage auch nicht. Maximal 20% für den Verbrauch.
Erdgas ist in der CO2-Bilanz zwar sauberer als Erdöl, laut Umweltbundesamt aber nur um rund 20%. Und neue Heizungen laufen laut Grimm bis zu 30 Jahre lang. Mit dieser Förderpraxis sei es fraglich, ob die Klimaziele erreicht werden könnten. Den höchsten Fördersatz von 45% vergibt das BAFA, wenn eine Ölheizung ersetzt wird, sagt Andrea Grimm.
Da werden natürlich jetzt alle die belohnt, die bisher nichts getan haben, nämlich noch ihre alte Ölheizung haben. Allerdings muss man andererseits sagen, dann passiert wenigstens mal was, nicht? Dann werden die vielleicht auch überzeugt, weil ein Zuschuss von 45%, das ist ja schon eine Menge Geld, muss man ja wirklich so sagen.
Allerdings gehen diejenigen Eigentümer leer aus, die zu lange nicht investiert haben. Ist bei Ein- und Zweifamilienhäusern die Heizung älter als 30 Jahre oder haben sie nach 2002 den Eigentümer gewechselt, gibt es in den meisten Fällen keinen BAFA-Zuschuss. Denn solche Heizungen müssen laut der Energieeinsparverordnung sowieso erneuert werden. Trotz der hohen Zuschüsse fragen Ratsuchende die Energieberaterin immer wieder, rechnet sich eine neue klimafreundliche Heizung eigentlich? Oder soll ich nicht doch lieber meine Ölheizung ertüchtigen?
Wenn die Heizung wirklich alt ist und viele bauen noch einen Brenner ein, das lohnt sich gar nicht. Also da sollte man dann grundsätzlich herangehen. Auch eine Hocheffizienzpumpe hat sich natürlich nach 6 Jahren amortisiert. Ist nur die Frage, gibt es dann die alte Heizung noch? So ab 20 Jahre sollte man drüber nachdenken, die Heizung komplett auszutauschen.
Grimm rät auch aus wirtschaftlichen Gründen zum Austausch. Vielen sei nicht klar, dass mit der ab 2021 kommenden CO2-Abgabe Gas und Öl deutlich teurer werden. Und das jedes Jahr mehr. Eine klimafreundliche Alternative ist die Wärmepumpe, die Energie aus Luft oder Erde zieht. Dafür braucht sie Strom. Je weniger das Heizungswasser allerdings erwärmt werden muss, desto weniger Strom ist nötig. Das gelingt etwa mit einer Fußbodenheizung, sagt Andrea Grimm.
Wenn man aber keine Fußbodenheizung hat, ist eine kostengünstige Alternative für den Altbau dann den Einbau von Niedertemperaturheizkörpern.
Trotz des Namens muss man damit in der Wohnung aber nicht frieren.
Man soll natürlich die gleiche Zimmertemperatur erreichen, nämlich 20 Grad. Niedertemperaturheizkörper haben kleine Ventilatoren und können daher in kürzerer Zeit mehr Wärme abgeben.
Perfekt wird das in Kombination mit einer Photovoltaikanlage, schwärmt die Energieberaterin.
Das ist ja so mein Favorit. Dann kann ich auch noch Strom erzeugen, kann den teilweise auch für die Wärmepumpe nutzen, also im Sommerhalbjahr zur Warmwasserbereitung. Hab da gleich einen Speicher und kann auch den Strom noch für den Haushalt nutzen.
Julia Weigelt über die Förderbedingungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, kurz BAFA, in Sachen Heizungsaustausch. Und uns sind da ja diverse Modelle begegnet in diesem Beitrag. Zum Beispiel der Austausch der Ölheizung wird auf der einen Seite großzügig gefördert, aber nicht in allen Fällen. Austausch der Ölheizung macht es auf jeden Fall Sinn. Das ist jetzt erstmal die Frage. Und nochmal ein bisschen, wer noch was Genaueres zu den Förderbedingungen sagen kann. Das würde mich jetzt auch interessieren. Herr Klapper.
Ja, ich würde gerne einen Aspekt bringen, den ich für wichtig halte. Und zwar diese Austauschpflicht für Ölheizungen nach der Energieeinsparverordnung. Die ist ja beim BAFA Fördervoraussetzung, also eine alte Ölheizung, die nach NF ausgetauscht werden muss.
NF ist Energieeinsparverordnung.
Energieeinspar bekommt keine BAFA-Förderung. Und da fehlt mir ein Aspekt, der jetzt auch nicht genannt wurde, denn die Energieeinsparverordnung schränkt die Austauschpflicht neben dem Eigentümer, wenn der länger schon drin ist, durch einen zweiten Aspekt ein, nämlich wenn ein Kessel auch 30 Jahre alt sein kann und aber Niedertemperaturkessel ist, dann gilt diese Austauschpflicht auch nicht. Und nach unserer Erfahrung, die Niedertemperaturkessel, die kamen sehr stark Anfang der 80er Jahre. Das heißt, in den allermeisten Fällen sind auch die alten Kessel Niedertemperaturkessel. Nur abschließend möchte ich auch noch...
Die Chance, dass die Ölheizung ausgetauscht werden darf und gefördert wird, ist doch
genau.
Gar nicht so schlecht.
Die ist in den allermeisten Fällen da. Der Schornsteinfeger kann oder wir auch, uns können sie ansprechen, wir können das bestätigen. Ich will das nicht verstanden wissen. Auch ich bin der Meinung, eine alte Heizung muss nach 20, 25 Jahren bodenstehender Kessel raus. Nur der Aspekt, der fehlt mir viel zu oft, dass die Leute am Ende noch sagen, ich versuche erst gar keine Förderung zu kriegen. Die meisten Kessel sind förderfähig.
Das erscheint mir jetzt vielleicht auch eine gewisse Entkräftung für Stefan Birzle. Der hat uns geschrieben, sehr kritisch, mir scheint, dass die Förderung umso größer ist, je weniger man sie aufgrund der persönlichen Ausstattung des Einkommens benötigt. Also das wäre jetzt vielleicht auch bei einer Förderung von bis zu 45% eine Maßnahme, die auch vielleicht dem kleinen Hausbesitzer, der noch seine alte Ölheizung hat, helfen könnte. Beim Austausch. Was ist denn überhaupt mit der Frage, gehe ich noch auf Gas über? Also es schwebt ja immer so im Raum, man könnte ja auch dann irgendwann Gas aus erneuerbaren Energien durch die Gasleitung liefern. Was sagt denn dazu die Runde?
Also das war auch mein Gedanke.
Herr Klapper?
Das ist natürlich energiepolitisch in die Zukunft geschaut, eine Möglichkeit, dass man...
Aber sie ist noch ungewiss, ne?
Ja, aber es ist ja zumindest ein denkbares Konzept, dass man Sonnenenergie, Windenergie wandeln kann in einen Brennstoff, der dann in diesen Heizungen auch quasi auch als erneuerbarer Brennstoff genutzt werden kann. Also, und vielleicht noch ein Aspekt, diese ganzen Gebäude mit Heizkörperheizung, da passt halt eine Wärmepumpe zunächst mal nicht so gut rein. Klar,
warum?
Man kann,
warum?
Ja, wurde ja vorhin schon erwähnt, eine Wärmepumpe erfordert entweder ein sehr gut gedämmtes Gebäude oder eine Flächenheizung.
Eine Fußbodenheizung,
weil eine Wärmepumpe kriegt bestimmte Temperatur aus der Umwelt und muss die Temperatur auf ein Niveau bringen, mit dem ich heize. Und bei einem Heizkörper sind das 60 Grad und mehr und bei einer Fußbodenheizung unter 30 Grad. Und deshalb ist die sehr viel effizienter, wenn der sogenannte Hub, den die Heizung machen muss mit Strom, möglichst gering ist. Und ja, das ist für mich zumindest auch ein Aspekt, der da sprich, diese Gas-Hybrid-Heizung verbindet halt beides. Da arbeitet die Wärmepumpe dann, wenn es draußen nicht zu kalt ist, und wenn die ineffizient wird, springt der gleichzeitig eingebaute Brennwertkessel, ein Gaskessel ein. Ne? Also die Kombination, Hybridheizung kann auch sein, eine Kombination aus einem Gaskessel und einer Wärmepumpe, und das passt von unter diesem Aspekt zumindest. Die Wärmepumpe arbeitet nur in ihrem Bereich, wo sie gut ist.
Aber Wärmepumpen sind relativ teuer. Frau Lübben, was sagen Sie denn dazu? CO2 online. Sie sagen ja, Sie wollen auf jeden Fall in erster Linie das Klima schützen. Wäre bei Ihnen eine Gashybridheizung noch okay?
Wir wollen das Klima schützen, aber wir denken auch pragmatisch. Wir müssen den Verbraucher auch da abholen, wo er steht, auch mit seinem kleinen Budget. Besser als Ölheizung sind Gashybridheizungen allemal. Das kann auch der Energieberater dann nochmal errechnen. Das bringt ja auch über die Jahre auch Kosteneinsparungen, weil man ja auch nicht mehr so viel Gas braucht, wenn man zusätzlich zum Beispiel noch Solarthermiewärme oder eine Wärmepumpe dazu bekommt. Und auch auf der CO2-Seite macht das viel aus, wenn die Grundlast, also der größte Teil übers Jahr durch erneuerbare Energien getragen wird und der Gaskessel dann noch dazu anspringt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich möchte hier noch einwerfen, Gashybridheizung kann man natürlich gleich en bloc installieren, dass man sagt, man macht dann gleich alles zusammen, also die Wärmepumpe und die Gasheizung neu. Ich möchte hier immer noch das Stichwort Renewable Ready in den Raum werfen. Und
was
das
heißt
wird
das?
Auch, das heißt bereit für Erneuerbare. Das wird auch von der BAFA gefördert, und das bedeutet, wenn Sie jetzt ihre alte Gasheizung oder alte Ölheizung durch eine moderne Gasheizung, also einen Brennwertkessel ist das dann, ersetzen wollen, aber nicht gleich auch eine Wärmepumpe installieren wollen, gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich eine Gasheizung einbauen, die renewable ready ist, also bereit für Erneuerbare. Mhm. Das heißt, die Heizung bringt schon ab Werk die Möglichkeit mit, dort relativ problemlos von der Steuerungsseite und von der Anschlussseite her auch später noch erneuerbare Energien dazuzuschalten. Und das empfehlen wir auch. Natürlich sind nur erneuerbare Energien immer besser, müssen aber auch die Gegebenheiten vor Ort erstmal hergeben. Darüber können wir sonst später auch gerne nochmal sprechen.
Genau.
Das geht auch nicht immer. Mhm. Aber so kann man sich da auch herantasten, weil dann sagen wir auch, dann lieber besser so, als immer noch weiter diese alten Ölheizungen im Keller, weil die auf der CO2- und Feinstaubseite doch irgendwie deutlich schlechter sind als Gasheizung.
Eine Frage noch zu den Wärmepumpen. Die können ja durch Luft gespeist werden, durch Erdwärme zum Beispiel. Ich habe gelesen, wenn man eine Luftwärmepumpe, die macht Krach, oder so eine Pumpe macht Krach. Also jetzt sind wir bei den Gegebenheiten. Also bleiben wir mal bei der Pumpe. Was brauche ich, wenn ich mit einer Wärmepumpe arbeiten muss? Brauche ich da mehr Platz? Was sollte ich da einkalkulieren?
Je nachdem, also auch Wärmepumpen gibt es ja unterschiedliche. Mhm. Die Sie gerade erwähnt haben, sind Luftwärmepumpen. Die stehen auf der Erdoberfläche, meistens irgendwo im Garten, am Haus.
Wie groß sind die?
Tja, wie groß?
Wie ein großer Kühlschrank.
Ja,
genau. Ja. Das Außenbauteil.
Ja, also, ja. Es ist auf jeden Fall sichtbar. Da gibt es allerdings die Firmen da, die herstellen, auch sehr darauf fokussiert, dort auch geschmackvolle Produkte zu produzieren, die man sich auch gut in den Garten stellen kann. Es gibt aber auch, und die sind effizienter auch, und wenn es die Gegebenheiten zulassen, auch zu bevorzugen, sind Erdwärmepumpen. Und dafür braucht man halt entweder Platz, weil es dann unter der Erdoberfläche flächig verlegt wird, oder
wie viel?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Ist das, Herr Klapper, haben Sie eine grobe Schätzung? Weil wenn ich jetzt in der Stadt wohne, habe ich nicht unbedingt Garten, auch mit dem Eigenheim.
Ja, also die Fläche, die man braucht, hängt stark davon ab, wie gut oder schlecht gedämmt das Gebäude ist. Ne? Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie mindestens mal anderthalb Mal so die Grundfläche des Gebäudes, je nachdem wie viele Etagen das hat, noch mal als Fläche brauchen. Der übliche Weg ist auch nicht, in der Fläche zu arbeiten bei Bestandsgebäuden und auch nicht im Neubau, sondern in die Tiefe zu bohren.
Mhm. Okay.
Wir reden da über Bohrungen zwischen 50 und 100 Meter. Das sind dann ein, zwei oder drei, aber auch die Bohrtiefe hängt davon ab, wie gut gedämmt das Gebäude ist. Das ist wirklich die zentrale Zusammenhang bei Wärmepumpen.
Stichwort Heizung, auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert in bestimmten Bereichen noch Heizung, oder haben Sie alles an die BAFA abgegeben?
Also im Bereich Einzelmaßnahme fördert die KfW keine Heizung mehr. Wir fördern es im Effizienzhausstandard noch, auch da natürlich in erster Linie erneuerbare Energien. Und man muss dazu auch sagen, je effizienter oder je höher der Effizienzhausstandard sein soll, desto besser oder desto mehr erneuerbare Energien müssen auch natürlich in das Gebäude verbaut werden. Im Neubaubereich, da geht gar nichts mehr mit Ölheizung. Und im Gebäudebestand, da lassen sich zumindest die Heizung, die Werte noch mit anrechnen, in der Effizienzhausbilanzierung. Aber es wird nicht mehr gefördert. Also die Kosten müssen dann rausgerechnet werden.
Effizienzhaus sind sozusagen Komplettsanierungen auf der ganzen Ebene, also bei der Dämmung, bei der Heizung, das ganze Haus von oben bis unten. Und deshalb beinhaltet das in diesem Fall auch noch die Heizung. Und das kann man bei Ihnen dann nachlesen. Wir haben einen Hörer. Herr Oppel, glaube ich. Herr Oppel, Sie haben das Wort.
Ah ja, das ist nett. Dankeschön. Guten Morgen. Ich besitze ein Mehrfamilienhaus, acht Wohneinheiten in einem kleinen Ort in der Nähe von Bad Kissingen in Bayern, in Franken. Und das Haus ist ca. 38 Jahre alt und hat immer noch die erste Heizung. Ich weiß jetzt nicht, ob das nun schon eine etwas modernere Anlage ist.
Gastherme, ja.
Die da erwähnt worden ist. Und die Mieter möchten natürlich gerne, dass ich diese Heizung ersetze. Die funktioniert noch sehr gut. Der Kaminkehrer macht auch jedes Jahr einen außerordentlich positiven Bericht für Verbrauch und Abgaswerte im üblichen Rahmen. Und ich überlege jetzt, ob die zu ersetzen ist. Muss ich das, wenn die Mieter das gerne möchten, muss ich das tun? Bin ich dazu verpflichtet, weil die Heizung schon über 30 Jahre alt ist und böte sich dann unter Umständen so eine Wärmekraftpumpe an oder eben eine der üblichen Heizthermen, Gasthermen. Also jetzt wird auch Gas benutzt.
Wir greifen es gerne auf. Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit bis zu den Nachrichten. Vielleicht eine kurze Empfehlung, Herr Klapper?
Also kann ich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe davon aus, Sie müssen die nicht austauschen, weil es ein Niedertemperaturkessel sein wird. Sprechen Sie einfach Ihren Schornsteinfeger drauf an. Sinn machen würde es trotzdem, da ernsthaft drüber nachzudenken, weil, wie gesagt, allein die Regelung, die Genauigkeit, mit der moderne Kessel arbeiten, die aktuelle Fördersituation, all das spricht eigentlich dafür, dass man zumindest diesen ersten Schritt, sich mal einen Energieberater, Energieberaterin zu holen, sollten sie mal tun.
Weil das könnte sich ja lohnen. Und im Übrigen, wie gesagt, es gibt ja den Aufschlag auf den CO2-Preis, auch bei Gas ab 2021 jährlich steigend. Das heißt, Sie werden Ihre Mieter ansonsten mit steigenden Gaspreisen konfrontieren müssen. Das werden die auch nicht mögen. Und die Gelegenheit klingt so, ist ganz günstig zum Austausch. Ist das richtig?
Aber das würde dann eine Wärmepumpe erfordern oder eine normale moderne Gasheizung?
Ja, das ist ja grundsätzlich die Frage, also man muss das Objekt sehen. Ne? Vielleicht gibt es noch andere Maßnahmen, die kombiniert werden können, aber Sie haben ja vorhin...
Warmwasser auf dem Dach,
Sie haben ja vorhin
Bayern,
schon,
viel Sonne.
Ja, Sie haben ja vorhin schon gehört, welche Alternativen es gibt. Momentan, wenn es eine Beratung gibt, wird erstmal abgeklopft, wie ist die Förderlandschaft, womit
in Bayern
kriegen Sie,
auch, ne?
mit welcher Heizungsform kriegen Sie eine wirklich attraktive Förderung, aber gleichzeitig auch, welche Heizung passt denn zu dem Gebäude? Das hängt davon ab, wie wird die Warmwasserbereitung gemacht. Da gibt es ganz viele Aspekte, die wir uns angucken, bevor wir Ihnen da eine Aussage machen.
Klar, verstehe ich.
Die energetische Gebäudesanierung. Thema heute mit den Gästen Manuela Mohr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Rudolf Klapper, Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Alrun Rappe, Alrun Jappe von Finanztest, bin ich vorhin schon mal drüber gestolpert, Wiebke Lübben, gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online. Und eine ganz allgemeine Frage, Felix Gärtner sagt, woher soll denn der Strom für die ganzen Wärmepumpen kommen, für die ganzen Heizsysteme, die dann doch irgendwie auf Strom basieren? Schließlich wollen wir doch aus der Kernenergie und der Kohleverstromung aussteigen. Und außerdem soll der Strombedarf noch sinken. Diese Frage muss jetzt ganz kurz beantwortet werden. Vielleicht Frau Lübben von den Klimaschützern?
Ganz kurz, zwei Wörter, vom Dach.
Vom Dach?
Ja.
Und vom Wind.
Dann führen Sie es ganz kurz aus.
Na, wenn die, das muss natürlich auch wieder, wir reiten drauf rum, der Energieberater vor Ort prüfen, aber wenn die Dachneigung stimmt, macht es auf jeden Fall Sinn, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen, weil Strom wird ja vielleicht auch zukünftig gebraucht für Mobilität. Und wenn man da jetzt schon anfängt, darüber nachzudenken, wie man das Haus in Zukunft dort stehen hat, sollte man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Und zum Wind kann Herr
Klapper will was sagen, genau.
Ich will erst was Gemeines sagen zum Dach. Das Problem beim Dach ist ja, da ist ja eine Photovoltaikanlage, die im Sommer sehr viel erwirtschaftet und im Winter, wenn es die Wärmepumpe braucht, ist die ja nicht so gut. Deshalb Wind ganz wichtig, weil der pfeift durch und das ist eine Möglichkeit, mit erneuerbarem Strom auch die Wärmepumpen zu speisen. Aber diesen Aspekt möchte ich gar nicht verniedlichen. Das ist natürlich, die brauchen Wärmepumpen zum Heizen, brauchen ihren Strom im Winter. Das ist so.
Und den Wind, den hole ich jetzt nicht vom Dach, sondern da bin ich tatsächlich auf möglicherweise dezentralere Varianten in meiner Umgebung, also an Wind an Land angewiesen oder vielleicht auch der Windstrom von weiter weg, ne?
Vom Meer. Ja, und ich denke, diese ganze Landschaft unseres Anteils erneuerbarer Energien in jeder Form wird sich steigern. Und dann ist diese Wärmepumpenproblematik auch entschärft. Aber auch hier, ich kann es nur immer wiederholen, ein gut gedämmtes Gebäude braucht eine kleine Wärmepumpe und die braucht wenig Strom. Das ist der grundsätzliche Aspekt, den man beachten sollte. Ja? Je besser gedämmt, desto weniger Energie für die Heizung.
Grundsätzlich ist es so, wenn ich mir die Preise mal angeguckt habe, die Verbraucherzentrale spielt ja in diversen Informationsbüchern und auch die KfW alles Mögliche an Modellen und Kombinationen durch. Sehr teuer jetzt investieren, heißt möglicherweise aber in 10 Jahren hohe Autarkie, also dass ich selber meinen Strom oder meine Wärme zum Teil produziere. Ist das zu sehr Zukunftsmusik oder kann man auf solche Systeme setzen, wenn man weiß, ich werde 20 Jahre in diesem Haus wohnen? Eigentlich habe ich das so vor. Da schweigen alle.
Nein, ich.
Also je früher, desto besser. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, man ist jung und plant für die Zukunft und weiß, okay, wenn alles gut läuft, bin ich 50 Jahre in dem Haus, dann auf jeden Fall.
Aber, na gut, aber ich habe Kinder, die müssen versorgt werden. Ich verdiene noch nicht so viel Geld und so fort. Ne?
Ja.
Also eine Abwägung.
Klar, es ist immer eine Abwägung. Ne? Es ist immer eine Abwägung. Wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse? Wie geht es weiter? Man kann ja sowieso nicht in die Zukunft schauen. Ne? Ich habe auch nie gedacht, dass die Zinsen so lange so niedrig bleiben. Von daher weiß man ja nie, was kommt. Aber letztlich ist es so, je länger man noch planen kann, jetzt mal ohne, dass irgendwie was schief geht, desto besser. Klar, ja, und wir wünschen uns natürlich alle. Ich würde am liebsten mit dem Finger schnipsen und wir hätten alle nur noch erneuerbare Energien. Aber ich glaube, man darf auch am Ende des Tages die Bürgerinnen und Bürger nicht zu sehr überfordern. Also ich finde, Kleinvieh macht auch Mist, um es mal salopp zu sagen. Und jeder Schritt, den man in die Richtung geht, ist ein guter Schritt. Ja.
Wir haben hier eine Anfrage. Gibt es eine Möglichkeit, wo man komprimiert die ganzen Informationen über die energetische Sanierung bekommen kann, ohne sich über mehrere Seiten im Internet durchzulesen? Alrun Jappe, Sie haben jedenfalls für den Finanztest schon vieles zusammengefasst. Das heißt, man findet Ihren Artikel wie? Und haben Sie auch weitere Tipps?
Ja, man findet unseren Artikel auf der Seite test.de. Der ist auch kostenlos zu erreichen, Haus und Heizung. Heißt der Förderung für Haus und Heizung. Da sind sozusagen die drei Fördervarianten mal so ein bisschen ausgeschlüsselt. Wir haben ja heute hier auch noch gar nicht über die Steuervorteile gesprochen, die jetzt neu eingeführt worden sind. Da haben wir das sozusagen, die drei Sachen verglichen. Aber da beschäftigen wir uns halt mit der Finanzierung. Und wenn man sich sozusagen über alles informieren möchte, also eben auch über die verschiedenen Heizsysteme, ist sicherlich auch CO2 online eine gute Empfehlung.
Und wenn Sie einen ganz schnellen Einstieg brauchen, empfehlen wir von CO2 Online Ihnen unseren Modernisierungsratgeber. Den gibt es online. Das ist ein ganz schneller Einstieg. Da geben Sie kurz ein, wie groß ist Ihr Haus, wie alt ist es, was hat es jetzt für eine Heizung. Und dann kann dieser Ratgeber schon mal eine erste Prognose abgeben. Was bringt denn was, wenn ich etwas mache? Das ist wirklich ein allererster kleiner Einstieg. Danach sollte auf jeden Fall der Energieberater, die Energieberaterin kommen.
Und wir werden auch noch diverse Links auf unsere Webseite stellen unter deutschlandfunk.de/marktplatz. Und Thomas Meinhardt ist jetzt ins Studio gekommen und der hat noch mehr Hörerfragen zusammengefasst.
Kleinvieh macht auch Mist und den Wind brauchen wir. Diese beiden Aussagen fasst ein Hörer in einer Frage zusammen, nämlich, was bringen Kleinstwindanlagen?
Oh, das ist, glaube ich, jetzt sehr individuell.
Ja, aber kurze Antwort.
Ich kann dazu, möglich. Man muss genau testen, wie die Bedingungen auf dem Grundstück sind. Und ich sage immer, wenn man so ein Ding auf ein Spitzdach draufsetzt, muss man sich immer überlegen, da oben dreht sich was, das Ding wackelt, das gibt Schallübertragung. Also will sagen, muss sehr gut geplant sein von der Ausführung her, muss realistisch abgeschätzt werden, was bringt das wirklich. Und aber eigentlich nicht unser Kernthema,
also
tut mir leid.
Sehr speziell.
Ja.
Gut,
ja.
Wir haben es wenigstens mal erwähnt. Ganz anders ist die Fassadendämmung bei einem alten Mietshaus, 100 Jahre alt in Ziegelbauweise. Da gibt es eine Plattenfassade, aber die ist kaputt, es hat auch keine Dämmung. Frage ist jetzt, was macht man? Neue, kann man, alte Fassade, Plattenfassade muss runter und dann? Möchte Ralf Schmidt wissen.
Da ist man ja sogar vermutlich im Bereich der gesetzlichen Verpflichtung, dass wenn man eine großflächig über 10% der Fläche dieser Außenwand eine Fassade entfernt, dann ist man vom Gesetzgeber her verpflichtet, laut Energieeinsparverordnung nach den gesetzlichen Standards diese Fassade zu dämmen. Und dann ist man an dem Punkt, wo man sich fragen muss, mache ich vielleicht ein bisschen mehr Dämmung und kriege dann dafür auch eine Förderung.
Fassadendämmung, ein Hörer sagt, ich habe einen Film gesehen, Regine Stephan, da ging es um eine Glasfassade. Wäre das in diesem Fall vielleicht auch eine Möglichkeit, ein Glasvorbau oder eine Glasfassade? Wärmedämmung mit Glas ist das Stichwort.
Wir kennen ja alle den Effekt von einem Treibhaus. Natürlich stellen sich hinter einer Glasfassade höhere Temperaturen ein, aber das ist eigentlich keine Standardform der Dämmung. Also es gibt spezielle Fälle, wo ich das als Puffer nutze. Wir alle kennen diese Wintergärten, die möglichst nicht beheizt werden, wo man schöne Temperaturen hat in Übergangszeiten. Aber jetzt mal als Dämmsystem würde ich sagen, nur in absoluten Sonderfällen, wo es passt. Ja.
Eine Hörerin in Rheinland-Pfalz hat ein Haus, 7 Räume insgesamt, also inklusive Bäder, Küche. Da ist noch aus den 70er Jahren eine alte Nachtspeicherheizung drin. Da muss sicherlich was passieren. Erdgas hat sie in der Straße nicht zur Verfügung, also ein Gasanschluss käme nicht in Frage. Natürlich aber, was für Alternativen gibt es?
Vielleicht auch mal die Frage nach Berlin. Entschuldigung, wir wollten Sie da nicht abhängen.
Also es gibt natürlich, da sollte man was tun, ja. Das ist ja auch ein altes Gebäude, da macht jetzt das weitere Heizen mit Strom meistens nicht so viel Sinn. Wenn man keinen Gasanschluss hat, kann man der Superklimaschützer sein und sich einfach auf erneuerbare Energien vertrauen. Auch da kann man Hybridheizung machen, also auch da gibt es Kombinationsmöglichkeiten wie Solarthermie und Pelletheizung. Das heißt, im Sommer und über den Übergangszeiten hat man eine Grundlast, stellt man sicher durch die Sonne vom Dach, die das warme Wasser an das Heizungswasser bereitstellt. Und wenn die Temperaturen nicht mehr reichen, springt im Keller, wenn dann dort genug Platz ist, da kommen wir wieder zu den örtlichen Gegebenheiten, die Pelletheizung an. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten und auch Technologien, die schon so weit ausgereift sind, dass man da auch keine Angst vor haben muss.
Wie teuer ist die in Relation zu den anderen Heizungssystemen, so eine Pelletheizung? Auch nicht ganz billig, ne?
Nein, die ist nicht ganz billig, aber auch das sind jetzt wieder die örtlichen Gegebenheiten. Das muss ein Energieberater durchrechnen. Wie groß muss die sein?
Man braucht Platz wegen der Pellets. Oder
genau,
man braucht
einen
Lagerraum. Her.
Man braucht ein Lager, meistens im Keller, da wo eben auch die Pelletheizung steht. Das ist ein Lager, das ist dann mit einer Förderschnecke oder einem Förderband mit dem Brenner verbunden. Und dafür braucht man eben Platz, weil man da, wie bei einer Ölheizung übrigens auch, die braucht auch Platz.
Ja klar, mit dem, für den Öltank.
Wo man den Brennstoff vorrätig hält. Und dem meistens, also Öl wie Pellets werden dann meistens als Jahresvorrat angeschafft. Mhm. Und das braucht Platz, ja.
Aber wichtiger Aspekt bei der Förderung der Ölheizung ist, dass in der Förderung auch die Entsorgung des Öltanks mit enthalten ist, was wahrscheinlich auch nicht ganz billig ist. Nochmal hier immer wieder der Einwand, auch von einem weiteren Hörer, wie soll man denn sozusagen Wärme mit Strom bezahlen können, wenn doch die Strompreise in Deutschland so am Steigen sind. Er redet hier von explosionsartig, das kann ich jetzt nicht teilen, aber es ist teurer geworden. Wir haben die EEG-Umlage. Vielleicht da auch noch mal eine Einschätzung?
Die bereits besprochenen Luft-Wasser-Wärmepumpen, die werden nur gefördert, wenn sie eine sogenannte Jahresarbeitszahl von, ich glaube, 3,5 haben. Das heißt, so eine Wärmepumpe macht aus einem Teil bezahlten Strom 3,5 Teile nutzbare Wärme. Und wenn Sie sich das mal runterrechnen, also 25 Cent für eine Kilowattstunde Strom durch die 3,5, dann sind Sie eigentlich von den Kosten her, wenn die gut ist, die Wärmepumpe, bei einem vergleichbaren Preis für Gas. Die Voraussetzung ist halt, dass das Ding wirklich das bringt und diese 3,5 an Arbeitszahl hat. Und wenn sie das tut, dann ist das keine teure Heizung, im Gegenteil.
Mhm. Bitte weiter.
Ein Problem mit der Förderung durch die KfW hatte Herr Siebert. Er sagt, man muss ja offensichtlich schon sehr wohlhabend sein, weil man ja den Kredit bei der Hausbank beantragen muss. Und die Hausbank wollte wohl nicht so recht, weil sie ihn wahrscheinlich nicht als zahlungsfähig genug eingestuft hat. Also Probleme bei der Hausbank mit der KfW-Förderung zusammengefasst.
Beziehungsweise andersrum. Ich glaube, Frau Jeppe, Sie haben das auch beschrieben, dass möglicherweise man nicht genug Geld beantragt. Hm. Richtig? Sagen Sie mal kurz aus der Sicht von Finanztest, wie das mit dem Beantragen der Kredite bei der Hausbank ist, der KfW-Kredite.
Ja, also das ist halt für die Bank nicht unbedingt immer so attraktiv, gerade wenn das kleinere Summen sind von 20.000, 30.000 Euro. Das reicht ja häufig für die Sanierung von einer Heizung zum Beispiel. Das ist nicht für jede Bank unbedingt so attraktiv.
Was tut man dann?
Ja, man kann sozusagen eben mehrere Banken versuchen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also wie gesagt, wir haben eben auch auf der Seite, die ich vorhin sagte, auf test.de eine Tabelle mit Banken, die sagen, sie vermitteln KfW-Kredite auch für Neukunden und auch zu geringeren Summen. Da sollte man auf jeden Fall nachfragen. Und wir sprachen es ja auch schon an, wenn möglich sozusagen, es gibt ja die Alternative mit den Zuschüssen, das ist sicherlich, wer es sich leisten kann, dann eine gute Variante, sich die Fördermittel zu sichern.
Aber grundsätzlich muss ich dazu nochmal sagen, dass die Banken natürlich auch, oder beziehungsweise es gibt eben keinen Rechtsanspruch auf Fördermittel. Mhm. Ne? Die Banken entscheiden geschäftspolitisch, mache ich Förderkredite, leite ich durch oder mache ich das nicht? Mache ich das für kleine Summen, mache ich das nur ab 15.000 Euro? Das ist eine Entscheidung, die Bank trifft. Und da ist die KfW auch nicht mit im Boot. Also da können wir jetzt nicht sagen, ihr müsst das aber machen. Mhm. Aber hinzu kommt, dass die Hausbanken oder überhaupt die Finanzierungsinstitute auch im Kreditrisiko sind. Ne? Also die haften, wenn der Endkunde nicht mehr zurückzahlen kann. Das heißt, die sind diejenigen, die ja, dann letztlich auf dem Geld sitzen bleiben, wie auch immer. Die KfW refinanziert das Kreditinstitut. Und klar, dann kann es schon sein, dass die eine oder andere Bank sagt, ich möchte das aus eigenen Mitteln mit dir begleiten. So, und bei den Zuschüssen ist es so, die vergibt die KfW einmalig. Wir sind da in keinem Engagement mit dem Endkunden und können auszahlen und das war's.
Also ja. Zuschüsse direkt über Sie, da hat die Hausbank überhaupt nichts mit
zu tun. Da hat die Hausbank wichtige nichts mit zu tun und von daher ist ein Zuschuss eine Alternative, aber dafür ist es ja auch immer nur ein Teil der Zuschuss.
Das heißt, man muss natürlich überlegen, wie bezahle ich den Rest der Investition.
Genau. Gibt es diese Zuschüsse schon länger? Wir hatten eine Hörerin am Telefon, die sagt, sie fangen im April, Mai an zu bauen, KfW 55 hauszertifiziert, aber aus Eigenmitteln, also eben ohne Kredit. Und Zuschüsse, steuerliche Zuschüsse, auch bei Eigennutzung. Also was kommt da für die Hörerin in Frage?
Also die Zuschüsse bei der KfW, die gibt es natürlich auch für den, es ist ein Neubau, ne?
Es ist ein Neubau,
ja. Dann hat die KfW keinen Zuschuss. Da würde es dann nur über eine Kreditfinanzierung mit Tilgungszuschüssen, mit sogenannten Tilgungszuschüssen funktionieren. Das heißt, die bekommen einen Teil des Geldes zurück über eine außerplanmäßige Tilgung. So kann man das vereinfacht sagen. Und ansonsten...
Aber die wollen gar nicht Kredite aufnehmen, weil haben sie auch nichts zu tilgen.
Genau. Nee, dann haben sie auch nichts zu tilgen. Nee, klar.
Aber ganz wichtig noch, also man muss... Viele dieser Förderungen muss man beantragen oder man muss sie beantragen, bevor man anfängt zu bauen. Ne? Also man geht mit Kostenvoranschlägen an die Institutionen und beantragt da. Das sollten wir wirklich, glaube ich, nochmal ganz klar festhalten.
Für den Neubaufall vielleicht noch als Ergänzung, die BAFA fördert zumindest den Wärmeerzeuger, wenn er mit erneuerbaren Energien ist, auch für Neubauten. Die haben etwas höhere Anforderungen als im Gebäudebestand. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, sich einen Zuschuss bei einem Neubau auch zu holen. Ja.
Zumindest für die Gebäudetechnik,
genau. Ja. Frau Jappe, vielleicht sagen Sie ganz kurz noch mal was zu den zur steuerlichen Absetzbarkeit.
Ja, das ist ja nicht die Absetzbarkeit, sondern das wird von der Steuerschuld abgezogen. Entschuldigung, tatsächlich. Ja. Also das ist eigentlich eine sehr attraktive Förderung, die jetzt eingeführt wurde mit Jahresanfang. Also bis 20% der Kosten bei einer energetischen Sanierung, wobei die Anforderungen ähnlich sind wie jetzt bei der KfW oder bei der BAFA, kann ich sozusagen bis 20% der Kosten über 3 Jahre verteilt werden tatsächlich von der Steuerschuld abgezogen. Das heißt, ich muss, was weiß ich, 10.000 Euro bezahlen an Steuer. Das wird mir sozusagen zurückerstattet, über 3 Jahre verteilt. Und das Attraktive an der Steuerförderung ist eben, ich muss es nicht vorher beantragen, sondern ich kann es eben im Nachhinein mit der Steuererklärung einreichen. Und es ist nicht unbedingt dieser große bürokratische Aufwand, der hier schon mehrfach angesprochen wurde mit eben Sachverständigen, der das begleitet. Das wurde heiß diskutiert, ob das richtig ist oder nicht, aber Fakt ist jetzt, dass es so ist. Für die Steuerförderung reicht eine Bescheinigung des Fachunternehmens.
Aber es muss auch ein Fachunternehmen sein, damit ich steuerlich Ausgaben auf die Steuerschuld anrechnen lassen
und
kann.
Und auch nicht für Neubau, ne?
Nicht für Neubau, nein.
Also Bestandsförderung. Also,
genau. Und eine ganz wesentliche Einschränkung, vielleicht noch ergänzend, wirklich nur für selbstgenutzte Eigenheime, in denen ich selbst wohne, wo keine kostenpflichtig vermietete Fläche drin ist.
Ja. Und nur Einzelmaßnahmen, auch kein Effizienzhaus, nur Einzelmaßnahmen.
Okay, also genau hingucken.
Genau, ja, also ganz so einfach. Ne? Genau. Eingangs sagte ich ja, attraktiver sind natürlich die KfW-Förderung für wer große Sanierungen macht, ne? Was das Finanzielle angeht.
Thomas Mannert noch. Genau hingucken wollte Herr Krause in Sachsen-Anhalt auch. Er hat eine Wärmebildkamera angefordert, aber das Ergebnis war nicht sehr befriedigend. Lag es daran, dass der Energieberater keine Ahnung hat, der Handwerker keine Ahnung hat oder dass das Fachwerkhaus für die Wärmebildkamera ungeeignet war?
Ja, da muss er noch mal ein bisschen konkreter werden. Was war denn unbefriedigend? Das Ergebnis oder die Bilder waren nicht aussagekräftig?
Das Ergebnis. Er konnte daraus nichts mehr lernen, gewinnen für sein Vorhaben der Energieeinsparung.
Also Wärmebildkameras sind eine ganz schwierige Sache, weil das funktioniert nur, zum Beispiel funktioniert das nicht bei Sonneneinstrahlung, das funktioniert auch nicht, wenn die Sonne Stunden vorher auf eine Fassade gestrahlt hat, das funktioniert nicht, wenn sie beim Fachwerkhaus eine hinterlüftete Schieferfassade haben. All das muss man schon sehr gezielt machen und dann sollte das auch eine aussagekräftige Thermogramme liefern.
Ich möchte jetzt kurz vor Schluss nochmal auf die Frage eingehen, kann ich denn was tun, ohne viel Geld auszugeben oder ohne gleich die ganze Heizung auszutauschen? Frau Lübben, hydraulischer Abgleich, ein merkwürdiges Wort, schwer zu erklären. Versuchen Sie es trotzdem in einer Minute und sagen Sie uns, warum das sinnvoll ist.
Es ist sinnvoll, das gleich vorweg, hydraulischer Abgleich, den macht man mit der Heizung. Und vielleicht haben wir alle so viel Physikgrundverständnis. Wasser sucht sich ja den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, vom Heizungskessel geht es lieber in die nahegelegenen Heizkörper unten in der Nähe des Kessels und nicht so gern nach oben. Und das führt dazu, dass entweder es oben kalt ist oder wenn man es oben warm haben will, die Heizung so doll aufdreht, dass es unten viel zu heiß ist. Und man baut dann praktisch, der Handwerker baut künstliche Widerstände ein und stellt das so ein, dass das Heizungswasser überall gleichmäßig ankommt. Und das heißt, man kann den Heizungskessel runterregeln und die Pumpe auch. Also Heizungskessel runterregeln heißt niedrige Temperatur und hat dadurch viel Energieeinsparung gewonnen. Beim Einfamilienhaus, kann ich jetzt grob schätzen, nimmt man 1.000 Euro in die Hand und hat das in ungefähr 7 Jahren wieder drin. Es ist unsichtbar, aber sehr wirksam.
Und ganz konkret, also möglicherweise neue Thermostat.
Genau, manchmal muss der Handwerker neue Thermostatventile einbauen, die sich dann einstellen lassen.
Genau. Und es gibt noch mehr, was nichts kostet, nämlich wenn die Heizung um 1 Grad abgesenkt wird, spart man 6% Energie, richtig? Und ja, wenn man Heizkörper nicht verdeckt oder zustellt, arbeiten sie auch besser. Und wenn man stoßlüftet statt dauerlüftet, ist der Energieverbrauch auch schon niedriger. Damit sind wir am Ende unserer Sendung Energetisch sanieren. Die neuen Förderprogramme der KfW, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, haben wir Ihnen vorgestellt. Es gibt aber viele, viele andere Angebote noch. Wie gesagt, die Bundesländer, die Kommunen. Es lohnt sich, ausführlich zu recherchieren und vor allen Dingen die örtliche Verbraucherzentrale mal anzusprechen und dann möglicherweise nochmal auf eine umfangreichere Energieberatung überzugehen, die eben auch gefördert wird. Deshalb danke ich jetzt an dieser Stelle Manuela Mohr von der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, Rudolf Klapper als Energieberater bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen tätig, Alrun Jappe von Finanztest. Wir werden den Link zu dem entsprechenden Artikel auf unsere Webseite unter deutschlandfunk.de/marktplatz stellen und Wiebke Lüppen von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online, auf deren Webseite es auch ganz viele Informationen gibt. Der Marktplatz kommende Woche blickt auf das Thema Plastik, nämlich wie wir mit weniger Plastik auskommen können. Das ist gut für uns und für die Umwelt. Dann begrüßt sie Britta Mersch. Und hier geht es um 11.35 Uhr nach den Nachrichten weiter mit Umwelt und Verbraucher. Und es passt ein bisschen zum Thema der Sendung, ist nicht ganz so positiv. Ein neues Regierungsgutachten sagt, Deutschland verfehlt klar seine Klimaziele. Ich danke allen vom Team hier für diese Sendung und wünsche Ihnen allen einen guten Tag. Mein Name ist Jule Reimer.